Ich fange heute an mit dem letzten Vers aus dem Kapitel 6, Römer 6. Neu anfangen ist möglich. Da lesen wir, der Lohn, den die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Wir können uns heute Morgen entscheiden. Entscheiden zwischen Leben und Tod. Für was entscheidet ihr euch? Sind ihr ganz sicher? Adam und Eva sind im Paradies auch vor die Wahl gestellt worden. Und wisst ihr, für was dass sie sich entschieden haben? Und wir fragen sich auch, wie haben sie so dumm können sein und sich für den Tod entschieden? Wie ist das nur möglich gewesen? Sie haben genau die gleichen Versuchungen erlebt, wie wir immer wieder. Und zwar unter der Rubrik, wir wollen doch glücklich sein. Wir wollen schön haben. Wir wollen Spass haben. Wir wollen das Leben erleben. Und genau das Verlangen hat der Satan ausgenutzt. Hat Adam und Eva nach Strich und Faden angelogen. Hat ihnen das Leben versprochen. Das Glück versprochen. Und sie haben dieser Lüge geglaubt. Sie sind dieser Lüge nachgelaufen. Und sie haben den Tod gewählt. Sie haben die Folgen von dem Ungehorsam ganz bitter müssen erleben. Zuerst hat es unglaublich süß geschmeckt. Wirklich, nach Leben. Nach etwas Neuem. Ja, und die Folgen sind anders gewesen. Wir leiden heute noch darunter. Das hat sich bis heute nicht geändert. Schauen wir unsere Welt. Wir Menschen suchen das Glück. Und wir wählen so oft den Tod. In einem Interview mit dem italienischen Sender TV 2000 hat der Papst am 8. Dezember letztes Jahr gesagt, und führe uns nicht in Versuchung, wie es in der deutschen und auch in der italienischen Version des Vater Unser heißt, ist keine gute Übersetzung. Lass mich nicht in Versuchung geraten, wäre besser, so Franziskus. Und dann hat er gesagt, ich bin es, der fällt. Aber er ist nicht er, der mich in Versuchung geraten lässt. Ein Vater macht so etwas nicht. Ein Vater hilft sofort wieder aufzustehen. Wer dich in Versuchung führt, ist Satan. Gott führt niemanden in Versuchung. Sie haben sicher auch von dieser Diskussion gehört. Unser Vater ist unterdessen geändert in der katholischen Version. Der Papst hat einerseits recht, Gott will nicht den Tod, sondern er will das Leben. Aber er bewahrt uns nicht vor deren Entscheidung, zu wählen. Und darum gibt er dem Versucher immer wieder Freiraum. In den vergangenen Kapiteln hat uns der Paulus aufgezeigt, wie wir von den Folgen der Sünde, von diesen falschen Entscheidungen, erlöst werden können. Bekannte Stelle, wir kennen sie. Wir alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. In den folgenden Kapiteln zeigt uns der Paulus jetzt den Kampf auf, wie wir uns immer wieder entscheiden können, um der Sünde zu widerstehen. Und er fängt mit einer sehr provokanten Frage an. Ende von Kapitel 5, 21, da lesen wir, Gott spricht uns von unserer Schuld frei und schenkt uns ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und dann in Römer 6, was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Und in Vers 15 im Kapitel 6, soll das nun etwa heißen, dass wir einfach Schuld anhäufen können, weil ja Gottes Barmherzigkeit zählt und wir das Urteil des Gesetzes nicht mehr zu fürchten brauchen? Die Antwort, die Paulus da schon gibt, nein. So ist das nicht gemeint. Wenn Schwerverbrecher kurz vor dem Tod am Kreuz sich noch ganz schnell können bekehren und dann in wenigen Augenblicken später im Paradies sind, was soll ich mir denn Mühe geben? Was macht denn die ganze religiöse Anstrengung im Leben für einen Sinn? Es ist doch alles nicht so schlimm. Ich kann ja um Vergebung bitten. Sogar Mord und Totschlag wird vergeben. Der Paulus gibt auf das Missverständnis eine klare Antwort. Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Und nochmal Vers 19. Nein, so ist das nicht gemeint. Der Paulus macht uns in Kapitel 6 deutlich, dass das neue Leben, das Gott uns schenkt, nur dann seine ganze Kraft und Schönheit kann entfalten, wenn wir nicht nur dankbar dafür sind, sondern auch mit ganzer Kraft in das neue Leben hineinsteigen. Schon am Anfang vom Römerbrief hat Paulus deutlich gemacht, für was er überhaupt berufen ist. Er schreibt dort in Kapitel 1, ich habe seine Liebe erfahren und bin als sein Apostel beauftragt, in seinem Namen bei allen Völkern Menschen für Gott zu gewinnen, damit sie an ihn glauben und auf ihn hören. Wörtlich heißt, ich bin beauftragt, den Gehorsam des Glaubens, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Ja, es ist wirklich wahr, der Glaube allein rettet. Aber der Glaube, den die Bibel meint, ist nicht nur eine religiöse Überzeugung, ein Lippenbekenntnis. Auch der Teufel weiß, dass der Glaube, allein der Glaube an Jesus rettet. Aber der Teufel geht mit dem Glauben verloren, weil er ihn nicht für sein Leben in Anspruch nimmt. Weil er sich nicht in den Gehorsam hineinstellt, Christus gegenüber. Weil er sein Leben nicht Jesus anvertraut und unter seiner Führung lebt und ihm auf ihn hört und ihm folgt. Der Glaube, den die Bibel uns beschreibt, ist so radikal anders als alles, was auf dieser Welt als Religiosität verkauft wird und verstanden wird. Wir sind in Gottes Augen nicht fähig, vor Gott zu bestehen. Wir sind nicht einmal fähig, so zu leben, wie Jesus uns sagt. Uns fehlt es in jeder Beziehung und der Paulus zeigt uns im Römerbrief an, warum das so ist. Der Glaube stellt unser altes Leben buchstäblich auf den Kopf. Und je mehr, dass wir uns auf Jesus einlassen, umso mehr fangen wir das an zu verstehen. Es geht heute um drei wichtige Wahrheiten oder drei wichtige Entscheidungen. Es geht um mein Ja zu Jesus. Es geht um mein Nein zur Sünde. Und es geht letztendlich um meine Entscheidung. Was bedeutet das? Wird an keiner Stelle das Ja, das Leben mit Jesus, an keiner Stelle radikaler gesagt, wie in Römer Kapitel 6. Da lesen wir, ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen Jesu Christi getauft worden und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir ein neues Leben führen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Das neue Leben mit Jesus fängt mit einem Ja zu Jesus an. Und es ist im genau gleichen Augenblick mit einem Todesurteil verbunden über mein altes Leben. Ohne Jesus. Und zwar egal, ob das ein religiöses Leben war oder ob es ein total gottloses Leben war. Wer von euch tauft? Vermutlich alle. Wissen wir, was das bedeutet? Tauft sie. Durch Taufe bin ich mit Jesus Christus gestorben. Durch Taufe bin ich mit Jesus begraben. Darum taufen wir auch im See, damit wir so richtig untertauchen, versenken. Durch Taufe bin ich mit Jesus eins geworden in seinem Tod, sagte Paulus. Ich teile das Schicksal vom Tod mit ihm. Durch Taufe bin ich mit Jesus gekreuzigt, mein altes Leben. Endet mit Jesus am Kreuz. Der Hans-Peter hat es schon erwähnt, mein altes Leben ist versenkt, ist vernichtet. Da ist die beste Botschaft für alles, was verkehrt gelaufen ist in meinem Leben. Der Micha, einer der letzten Propheten im Alten Testament, der hat ja auch die Stelle, die Hans-Peter schon erwähnt hat, ausgesprochen. Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünden vergibt und erlässt die Schuld? Er wird alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das ist die eine Stelle. Es gibt noch viele andere. Eine davon auch vom David, wo einen Mord und einen Ehebruch zu verantworten hat. Und dann von der Vergebung redet. Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt. Und dann sagt er, sofern der Abend ist, vom Morgen, die werden sich nie begegnen. So wird deine alte Schuld dir nie mehr begegnen. Sie kann nicht mehr zurückkommen. Gott hat sie weggenommen. Paulus meint mit dem Sterben aber nicht nur meine schuldhafte Vergangenheit, sondern auch unsere religiösen Überzeugungen, die nicht mit Jesus übereinstimmen. Paulus war ja ein exzellenter Bibelkenner. Er war ein perfekter Pharisäer, der das Gesetz eingehalten hat nach Strich und Faden. Nach seiner Bekehrung schreibt er über seine religiöse Vergangenheit nur noch mit einem Wort. Mist. Unbruchbar. Wertlos. Er meint, mit seinem Leben Gott zu gefallen und Jesus hat ihm die Augen geöffnet, dass er sich nur religiös um sich selber drüllt hat. Und da ist ja die Problematik auch heute. Heute bastelt sich jeder seine religiöse Überzeugung selber zusammen. Einfach nach seinem Geschmack. Da, was er für gut findet und da, wo in sein Leben hineinpasst. Wenn Jesus die Führung von unserem Leben übernimmt, dann stirbt das alte Leben, sagt Paulus. Wir werden in ein neues Leben hineingeboren. Paulus schreibt, dass nicht nur die Sünde, nicht nur meine dreckige Vergangenheit, nicht nur das, was verkehrt gelaufen ist, nicht nur all unsere verkehrten Entscheidungen am Kreuz vernichtet werden, sondern auch mein alte, von der Sünde beherrschte Ich, mein Ego. Durch Jesus werden wir mit einem neuen Leben beschenkt. Und da ist die Botschaft, die wir schon gelesen haben, durch Taufe bin ich mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt. Ich bin mit der Kraft vom Heiligen Geist gefüllt, wo Jesus aus den Toten auferweckt hat und auch mich zu neuem Leben befähigt. Mit Jesus bin ich eins geworden in seinem neuen Leben. Wir leben heute mit Jesus und werden mit ihm leben in die Ewigkeit. Das neue Leben wohnt jetzt in uns. Und das ist nicht nur eine Glaubenswahrheit, eine religiöse Überzeugung, sondern eine greifbare Tatsache. Durch die Wiedergeburt werden wir in ein neues Leben hineingeboren. Und wer die Geburt erlebt hat und wer es miterlebt hat bei anderen Menschen, der weiß, was da für eine Veränderung ist, was da passiert. Die Menschen schauen anders in die Welt. Sie denken anders. Ihr Denken wird erneuert. göttliches neues Leben, das ist eine Realität, das spürt man, das sieht man. Wenn Menschen sich bekehren, bleibt es ihrer Umgebung nicht verborgen. Wenn Menschen von Gottes Geist erfüllt werden, sehen sie anders aus. Sie riechen sogar anders, sie schmecken anders. Paulus redet von einem Wohlgeruch, von einem veränderten Leben, von Licht und Salz, redet Jesus in dieser Welt. Durch mein Ja zu Jesus, durch meine Glaubensverbindung mit Jesus, durch die sichtbaren Zeichen der Taufe. Und da ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unser von der Sünde beherrschtes Wesen ist damit vernichtet. Wir müssen nicht länger der Sünde dienen. Wer gestorben ist, kann nicht mehr von der Sünde beherrscht werden. Ich finde das ganz starke Wort. Und da ist die Frage, glauben wir die Botschaft? Glauben wir sie immer noch? Oder haben wir resigniert, weil wir immer wieder trotz diesen Worten in die gleiche Sünde zurückfallen, den Sieg nicht schaffen? Es steht da schwarz auf weiß, dass die Sünde keine Macht mehr hat über uns. Dass Jesus ein für alle Mal für meine Sünde gestorben ist. Und dass ich durch seine Vergebung für die Sünde tot bin. Dass ich nicht mehr länger der Sünde dienen muss. Warum erleben wir oft so wenig von dem totalen Sieg? Ich glaube, weil wir vergessen haben, dass wir Vollmacht haben zum Nein sagen. Und weil wir uns auch wahnsinnig gern täuschen lassen vom Glück dieser Welt, wo uns Leben verspricht, wo uns gute Erfahrungen versprechen, aber wo wir im Hintergrund wissen, das ist der verkehrte Weg. Weil wir vergessen, dass wir es nur in der Bindung zu Jesus schaffen, deren Versuch zu widerstehen. Es geht ums Nein gegen die Sünde. Nein sagen ist modern geworden. Jedem, der Burnout gefährdet ist, sagt der Psychiater, der Psychologe, du musst lernen, Nein sagen, du musst lernen, Grenzen zu setzen. Dir selber und anderen gegenüber, die etwas von dir erwartet. Das ist gar nicht so einfach, aber es ist unglaublich befreiend, wenn man es lernt. Und Jesus macht uns frei, eine Entscheidung zu treffen im Blick auf die Sünde. Er macht mich frei zum Nein sagen. Und der Paulus ermutigt uns, mit seinem Tod hat Christus ein für alle Mal beglichen, was die Sünde fordern konnte. Jetzt aber lebt er und er lebt für Gott. Das gilt genauso für euch. Daran müsst ihr euch festhalten. Ihr seid tot für die Sünde und lebt nun für Gott, der euch durch Jesus Christus das neue Leben gegeben hat. Achtet darauf, dass euer vergänglicher Leib nicht von der Sünde, von seinen Begierden beherrscht wird. Nichts, keinen einzigen Teil eures Körpers sollt ihr der Sünde als Werkzeug für das Böse zur Verfügung stellen. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt, weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Die Sünde hat ihre Macht über euch verloren, denn ihr seid nicht länger an das Gesetz gebunden, sondern ihr lebt von der Barmherzigkeit Gottes. Ich glaube, dass wir uns dieser Wahrheit die entscheidenden Augenblicke nicht mehr bewusst sind. Vielleicht sind wir manchmal auch nicht traurig darüber, wenn wir stolpern. Weil wir vergessen haben, weil die Liebe zur Sünde, der Hang, die Versuchung eben sich so gut anfühlt. Weil wir manchmal gar nicht möchten Nein sagen, sondern eben einen bestimmten Weg gehen, wo wir wissen, eigentlich ist es nicht richtig. Wir wollen oft gar nicht Nein sagen zur Sünde, weil sie so schön, so anziehend, so begehrenswert, so verlockend, so süß sicher. Und wenn wir da in den Text hineinschauen, und nicht nur da, sondern im ganzen Neuen Testament, dann haben wir da eine Sammlung von Imperativ. Halt fest, lass nicht zu, liefere dich nicht aus, stell dich nicht zur Verfügung. Nein zur Sünde heisst an dieser Stelle mit aller Kraft, die Gott mir schenkt, das neue Leben zu ergreifen und drin zu leben und empfinde keine Schuld, Schuhbreit allzu lang gehen. Nochmal, ihr müsst daran festhalten, dass ihr tot seid für die Sünde. Leb mit Jesus verbunden, mit Gott. Lass dich nicht von der Sünde beherrschen. Liefere kein Teil von deinem Körper der Sünde aus als Werkzeug. Oder der Paulus, der sagt sogar im Urtext, als Waffe für die Ungerechtigkeit. Stell dich voll und ganz Gott zur Verfügung. Gib dich selber Gott hin. Als die, die im alten Leben gestorben sind und berufen sind ins neue Leben hinein. Gott soll dich mit all deinen Fähigkeiten im Kampf fürs Gute können brauchen. Stellt eure Glieder, eure Fähigkeiten als Waffe für Gerechtigkeit. Und vor allem, keine Angst. Die Sünde hat keine Macht mehr, auch wenn sie so mächtig wirkt. Das ist eine der Hauptangriffsstellen vom Teufel. Gott schenkt uns neue Leben. Wir sind begeistert über Gnade. Wir sind begeistert über Kraft vom neuen Leben. Wir freuen uns über die Möglichkeiten vom Neuanfang. Und dann plötzlich spüren wir, wie das alte Leben wieder zurückkommt. Die alten Gebundenheiten, die alten Schwachheiten, die alten Laster, die alten Wesens- und Charaktereigenschaften, die wir dadurch kennen, die haben wir jetzt überwunden mit dem neuen Leben. Martin Luther hat einmal gesagt, der alte Adam in uns soll ersäuft werden, nimm dich aber in Acht. Das Aas kann schwimmen. Ich bin so froh, dass er geschrieben hat, das Aas, es lebt nicht mehr. Aber es kommt immer wieder an die Oberfläche und es will uns wieder zurückholen. Und dann erleben wir die ersten Abstürze und Rückfälle und der Find entmutigt uns nach und nach und wir gewöhnen uns halb im Neuen, halb im Alten in das Leben. Briefe im Neuen Testament sprechen an vielen Stellen von dem Glaubenskampf. Und wir lesen immer wieder, dass wir nicht zur Niederlage berufen sind, sondern zum Sieg. Der Find versucht uns immer wieder lahmzuwecken. Und wisst ihr wie? Er sagt, gib dir Mühe. Du schaffst es. Du machst das. Reiss dich zusammen. Sag nein. Und genau dann fallen wir rein. Weil wir mit unseren Möglichkeiten das nicht schaffen. Weil wir mit unseren Möglichkeiten vom alten Menschen keine Chance haben, der Versuchung zu widerstehen. Das ist die Strategie vom guten Willen. Und mit dem landen wir in der Sackgasse. Unser Sieg wird niemals auf den eigenen Anstrengungen können errungen werden. Sondern nur in der Verbindung mit Jesus, mit dem auferstandenen Jesus. Niederlage ist immer ein Hinweis dafür, dass wir sie eigener Kraft versucht haben. Der Sieg ist ein Hinweis dafür, dass wir an der rechten Quelle Kraft geholt haben. Der Paulus schreibt, Gott sei Dank, der uns alle Zeit Sieg gibt in Christus. Im Blick auf die Sünde schaffe ich es nur im Namen von Jesus Nein zu sagen. Buchstäblich jedes Mal mit ihm zu sterben und zu auferstehen. Wir werden die Sünde nur überwinden, wenn wir sie tötet, in den Tod gehen. Alles andere ist zu wenig radikal. Es geht um unsere Entscheidung. Paulus schreibt, jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient Gott als seine Knechte. Ihr gehört zu ihm und tut, was ihm gefällt. Und schließlich schenkt er euch das ewige Leben. Und in dem Text, ich glaube, es ist nie nicht so radikal wie in dem Text, der sagt, entweder sind ihr Sklaven von der Sünde oder ihr seid Sklaven von Gott. Ihr könnt euch nur für das eine oder das andere entscheiden. Wisst ihr nicht, dass ihr den Herrn gehorchen müsst, dem ihr euch verpflichtet habt? Und das heißt, entweder entscheidet ihr euch für die Sünde und werdet sterben. Oder ihr hört auf Gott und er wird euch annehmen. Gott sei Dank, ihr seid nicht mehr hilflos der Sünde ausgeliefert, sondern ihr gehört von ganzem hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Unser Sieg über die Sünde hat mit unserer Entscheidung zu tun. Sage ich radikal Nein zur Sünde? Sage ich wirklich radikal Ja zu Jesus? Es ist wie damals bei Adam und Eva. Auf wer lasse ich? Welcher Stimme gebe ich nach? Paulus sagt, ihr hört von ganzem Herzen auf das, was euch gelehrt worden ist. Jesus hat dort mal gesagt, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder am einen oder am anderen. Genauso, wenn man nicht mit zwei Frauen verheiratet sein kann. Floyd McLang hat in seinem Buch «Die Sünde überwinden» ein Kapitel geschrieben. Übrigens, das Buch ist für mich eines der besten, was Versuchung Umgang mit der Sünde betrifft. Ich kann es jedem als PDF schicken, das Buch, weil es nicht mehr, es ist antiquarisch oder es ist nicht mehr erhältlich neu. Wer also gerne das Buch, ein kleines Büchlein von Floyd McLang, Gründer oder wichtiger Leiter von der Jugend mit einer Mission. Er hat in dem Buch «Die Sünde überwinden» es kann man an einem Kapitel die Überschrift geben, Jesus an die erste Stelle setzen. Und gerade am Anfang von dem Kapitel hat er einen fiktiven Brief abgedruckt. Und zwar, wo ihm seine Frau geschrieben hat, unmittelbar nachdem er ihr den Heiratsantrag gestellt hat. Und dann schreibt seine Frau an ihn, lieber Floyd, ich würde dich sehr gerne heiraten. Das wäre einfach traumhaft. Danke. Es gibt aber noch ein paar Kleinigkeiten, die du wissen solltest. Ich habe noch ein paar andere Männer als Freunde. 10, um genau zu sein. Die meisten bedeuten mir nicht viel, aber Fred und Dennis würde ich gern behalten. Ich muss ja echt verliebt sein. Noch nie war ich bereit gewesen, so viele meiner Freunde aufzugeben. Mama sagt, du kannst dich echt glücklich schätzen. Zweitens, denkst du nicht, dass McLang ein eigenartiger Name ist? Ich weiß nicht, wie du es mit diesem Namen aushalten kannst. Mir wäre es echt peinlich, wenn ich ihn tragen müsste. Ich behalte lieber meinen eigenen Namen. Der ist viel schöner. Es gibt noch eine letzte Sache. Ich nehme deinen Heiratsantrag an unter der Bedingung, dass ich in Texas bleiben und bei meinen Eltern wohnen kann. Ich liebe sie sehr. Sie haben so viel für mich getan, dass es mir nicht im Traum einfallen würde, sie zu verlassen. Du würdest sie sicher auch nicht verletzen wollen, oder? Du kannst aber natürlich jederzeit vorbeikommen, wenn du möchtest. Ich bin sicher, du verstehst das. Ich freue mich schon darauf, wenn wir unseren Hochzeitstermin festlegen werden. Auf ewig, die deine in unsterblicher Liebe und Hingabe, Sally. Leute, mir klang, was wäre die Antwort auf meinen Heiratsantrag gewesen? Schreibt McLang. So hätte ich Sally nie, nie geheiratet. Keiner hätte das an meiner Stelle getan. Das ist das Kernstück bei einer Ehe, sich von ganzem Herzen an eine andere Person zu binden. Wir würden uns betrogen fühlen, sollte unser Partner irgendeine andere Art von Beziehungen im Sinn haben, die der Ehe schaden könnte. Und dann schrieb der Floyd McLang weiter, genau dasselbe trifft auf die Beziehung mit Gott zu. Wie fühlt sich wohl Gott, wenn wir zu ihm sagen, Herr, ich liebe dich so sehr, dass ich alles andere in meinem Leben aufgeben werde, außer Johnny oder Susi, die Stereoanlage, das Auto, meine Arbeitsstelle oder was mir sonst wichtig ist. Oder, Herr, ich liebe dich über alles, aber mein Nachbar ist der größte Esel, den es gibt. Und die Frau, so und so, kann ich nicht ausstehen, weil sie mich beleidigt hat. Oder, Herr, ich will dir dienen, aber sende mich bitte nicht in die Mission. Das könnte ich meiner Familie nicht antun. Ich kann nicht zur gleichen Zeit mich mit Jesus verbinden und mit Dingen verbinden, die Jesus widersprechen. Entweder entscheide ich mich für die Sünde oder für Jesus. Wenn wir uns für beides entscheiden, haben wir uns für die Sünde entschieden. Der Lohn der Sünde, der die Sünde auszahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Ich möchte beten. Herr, du weißt, wie der Versucher raffiniert ist und uns immer wieder Glück vorgaukelt. Und sagt, du musst das Leben geniessen. Du verpasst das Leben. Gang in die Richtung. Nimm das in Anspruch. Du hast das Recht drauf. Und Herr, wir spüren es im Innersten, wenn es nicht stimmt. Aber so oft widerstehen wir nicht. Aber danke, Herr, dass du uns den Weg zeigst. Du hast ihn nicht nur gezeigt, sondern du bist entgangen. Du bist gestorben mit unserer Sünde. Und du lässt uns ein, den Weg auch zu gehen vom Sterben. Sterben, um zu leben. Und Herr, du musst uns immer wieder neu die Augen im entscheidenden Augenblick öffnen, wenn es so weit ist, wieder in das Sterben hineinzugehen und Nein zu sagen. Und wieder in die Verbindung mit dir hineinzutreten und zu sagen, Herr, mit dir will ich leben. Mit dem Leben, das du schenkst. Und danke vielmals, dass wir der Sünde nicht dienen müssen. Dass die Sünde keine Macht mehr hat über uns. Weil wir mit dir am Auferstandenen dürfen leben, uns an dich dürfen binden, an deine Möglichkeiten, an deine Kraft. Und danke vielmals, Herr, dass es keine Versuche gibt, die grösser ist, wie deine Macht von der Überwindung, vom Sieg, vom Leben in dir. Gott sei Dank, der uns alle Zeit den Sieg schenkt, in Jesus Christus. Herr, gib uns den Mut, die Entscheidung wirklich immer wieder neu zu treffen. Ganz neu zu treffen und heute Morgen zu brechen mit dieser Sünde, die ich ja gesagt habe, obwohl ich im Tiefsten weiss, es ist verkehrt. Lass uns wieder aufstehen, wie wir es gehört haben. Und lass uns wieder eintreten in die Gemeinschaft mit dir vom Sieg. Amen.